Ich freue mich sehr, euch heute Morgen zu sehen. Schön, einige Gäste, die auch da sind, die sich auch von weiter her auf den Weg gemacht haben. Freut uns riesig. Ich weiß, es gibt heute auch ein paar Geburtstage, Leute, die Hochzeitstag feiern. Alles Gute euch. Was gibt es für einen besseren Moment für einen Hochzeitstag oder Geburtstag, als im Haus Gottes zu sein? Das ist doch perfekt. Sehr gut. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Und mein Thema heute Morgen ist, sein Geist ändert alles. Sein Geist ändert alles. Und ich möchte nochmal in die Situation reinnehmen, wo Jesus zuletzt mit seinen Jüngern war, in diesen letzten Tagen. Und da heißt es in Matthäus 28, ab Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Wenn du heute Morgen mit Zweifel gekommen bist, ist es der perfekte Ort. Gott liebt es, Jesus liebt es. Selbst bei den Jüngern gab es Zweifler. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dieses Wort Macht, das ist das griechische Wort Exousia. Es hat nichts mit Exquisa oder Philadelphia zu tun. Exousia, das ist eine offizielle Autorität. Gott ist die höchste Macht im Universum. Er ist der Vier-Sterne-General. Er ist der NATO-Chef. Und dann sagt er, erst sagt ihnen, hey, ich habe diese Macht. Und dann sagt er, jetzt gebe ich euch was. Und ich weiß nicht, wer von euch war bei der Bundeswehr? Gibt es da noch welche? Ja. Oder manche sind gerade bei der Bundeswehr. Sehr gut. Da gibt es so diese, ganz wichtig ist, dass du als junger Soldat lernst, was ein Befehl ist. Und ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich weiß nur, dass wenn du einen Befehl bekommst, dann musst du den direkt, zeitnah und genauso ausüben. Richtig? So ungefähr, ne? Genau. So, und was Jesus hier macht in dieser Situation, Jesus sagt, hey, ich bin's und Gott hat mir alle Macht gegeben. Ich bin euer Vier-Sterne-General. Er kündigt es erst nochmal an. Jetzt schaut mal, wer Chef ist. Und dann bekommen sie diesen Befehl, diese Order und sagen, das möchte ich, dass ihr ausführt. Und dann sagt er zu ihnen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann Vers 20, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er gibt ihnen einen Auftrag. Das sollt ihr machen. Geht hin, macht Jünger, tauft sie, lehrt sie. Und dann sagt er auch noch, ich bin bei euch alle Tage. Warum sagt er das? Na, jetzt geht's ans Einsgemachte. Der Rabbi war 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. 3 Jahre waren sie mit Jesus. Immer wieder konnten sie sich auf ihn verlassen. Immer wieder konnten sie kommen mit ihren Fragen. Sie durften lernen von ihm. Durften lernen, was es bedeutet, das Evangelium weiterzugeben. Und jetzt geht es aber los ohne Jesus. Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Jünger vielleicht dachte, vielleicht sogar einer, der zweifelte, wie soll das denn jetzt gehen ohne Jesus? Wie sollen wir das denn jetzt machen? Wie kann das bei Jesus sein? Jesus hat schon einen Hinweis gegeben, im Johannesevangelium berichtet uns Johannes Kapitel 15, Vers 26, wo Jesus sagt, er erzählt dann vorher, dass er gehen muss, und dann sagt er, aber ich will euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen und trösten wird, den Geist der Wahrheit. Er sagt, da ist jemand, der steht euch dann zur Seite. Mit anderen Worten, dann seid ihr nicht allein. Und das ist das große Mysterium der Dreieinigkeit Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und sie alle drei sind eins. Das ist eine Predigt für sich, da gehen wir heute nicht rein. Aber er sagt, da kommt jemand, wenn ich dann weg bin, dann kommt jemand, der steht euch zur Seite. Und der tröstet euch. Und das ist gut zu wissen, dass wir einen Geist haben, der tröstet. und es ist der Geist der Wahrheit. Und dann sagt er, er wird vom Vater kommen und mein Zeuge sein. Das heißt, der Heilige Geist wird immer Jesus bezeugen. Wenn du Dinge erlebst mit dem Geist Gottes, dann kannst du immer schauen, sind es Dinge, die Jesus gemacht hat? Sind es Dinge, die ich in Gottes Wort sehe? Wenn es Dinge sind, die Jesus nicht gemacht hat oder die nicht in Gottes Wort sind, dann müssen wir schauen, ist das wirklich der Geist Gottes, der da gerade wirkt? Denn er bezeugt Jesus. Und ich habe schon aus Apostelgeschichte heute vorgelesen. Die Apostelgeschichte, das sind 28 Kapitel, das zeigt uns einen sehr authentischen Bericht von den Erlebnissen der Jünger. Die Glaubensabenteuer, die sie haben mit Verfolgungen, Paulus und Silas im Kerker eingesperrt, Frustrationen, theologische Auseinandersetzungen. Ist Jesus jetzt nur für die Juden gekommen oder auch für die Heiden und die griechische Welt? Aber vor allem auch die Wunder, die sie erleben. Wunder über Wunder, Bekehrungen von vielen Menschen und Erlebnisse vor allem mit dem Heiligen Geist. Die Apostelgeschichte, die umfasst so ungefähr den Zeitraum von ca. 30 bis 60 nach Christi. Was dort geschieht. Die berichtet von der Ausbreitung des Evangeliums und diese Situationen darin, die spornen mich echt an, den Heiligen Geist in mir wirken zu lassen. Weil man sieht, dass es die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist ist, die das bewirkt. Wir fangen nochmal an im Kapitel 1. Keine Sorge, wir lesen nicht alle Kapitel heute Morgen. Aber Apostelgeschichte Kapitel 1 und dann Vers 2. Da geht's los. An einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht. Das ist die Situation. Jesus ist mittlerweile gestorben und auferstanden, ist wieder einigen erschienen und da erscheint er ein letztes Mal den Jüngern. Und er sagt, verlasst Jerusalem nicht, bleibt hier. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, aber ihr werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dieses Wort für Taufe, das ist das griechische Baptizein. Das bedeutet eintauchen, aber bedeutet auch vereinigen. Wir kennen das hauptsächlich vom Baptism, von der Taufe so. Wir werden untergetaucht mit Wasser, aber es bedeutet auch Vereinigung. Baptizein bedeutet vereinigt werden. Und dann sagt ihnen Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und Jesus malt hier ein Bild. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Erdkunde seid, aber stellt euch mal eine Landkarte vor. Da habt ihr Jerusalem, diese Stadt. Und Jerusalem, die liegt in diesem Bezirk Judäa. Judäa liegt im Landstrich Samarien und dann spannet es weiter bis auf der ganzen Erde. Wir erinnern uns, Jesus hat immer gerne in Bildern gesprochen und er malt hier auch ein Bild. Bleibt in Jerusalem. In Jerusalem wird es beginnen. Wartet hier auf den Geist Gottes. Und wenn es dann aber losgeht, dann macht euch bereit, Zeugen zu sein. Und das ist eine Schlüsselstelle hier im Neuen Testament, wozu der Heilige Geist hauptsächlich da ist. Der Heilige Geist hat viele Aufgaben oder auch viele Vorzüge für uns Gläubigen. Wir haben schon gelesen, er tröstet, er ist der Geist der Wahrheit. Aber hier sagt Jesus nochmal ganz klar, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Warum? Damit ihr Kraft bekommt. Wozu diese Kraft? Zeugen zu sein. Das ist meiner Meinung nach das primäre Ziel, warum der Geist Gottes für uns Gläubige da ist. In Apostelgeschichte 2, ich habe das vorhin schon vorgelesen, da passiert das dann. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander und plötzlich kam vom Himmel ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Das ist erstaunlich. Gott macht, nicht immer macht er das, aber oftmals macht er gerne ein bisschen einen Aufwand, ein bisschen eine Show. Er sorgt dafür, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Wir kennen das vom Mose und dem brennenden Dornbusch. Er sagt, hallo hier, ich bin's. Und hier auch ein starkes Brausen, was geschieht. Ich musste da an eine Situation denken, als ich junger Teenager war, gerade bekehrt, da war ich so ungefähr 17 Jahre alt. Da waren wir in einer Jugendgruppe und da war auch an dem Abend war das Thema der Heilige Geist. Und da waren so ein paar Punks, die da waren, die nicht gläubig waren, aber Interesse hatten. Und da war ein Straßeneinsatz von der Gemeinde und die hatten die eingeladen zum Jugendabend. Und dann kamen die und saßen die da. Und dann haben wir eben mit dem Heiligen Geist geredet, auch Geistestauf und Menschen haben in Sprachen gebetet. Und die waren so voll geflasht, boah, was ist das? Und dann haben wir uns hingesetzt und der Jugendleiter hat ihnen erzählt, was das ist, hat diese Stelle vorgelesen. Und kurz nachdem er das mit diesem Brausen vorgelesen hat, das Gebäude hatte so eine alte Klimaanlage. Und kurz nachdem er das vorgelesen hatte, ging dann auf einmal diese Klimaanlage an. Und er hätte die Punks sehen sollen. Was geht jetzt hier ab? Wir haben sie dann beruhigt und aufgeklärt. Keine Sorge. Ja. Ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatte. Ein übernatürliches Brausen. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer. Das ist jetzt immer so die Frage, war das wirklich so? Hatten die so kleine Flämmchen dort und so? Ich weiß nicht genau, wie es aussah, weil ich war nicht dort. Aber da steht etwas wie züngelndes Feuer. Da muss irgendwas von Herrlichkeit Gottes oder Gegenwart Gottes, was über den Köpfen war, was so wie ein Lodern war, wie ein sich dort schlängeln. Und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Das war das Pfingstfest. Und ein Zeichen von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist diese Sprachen- oder Zungenrede, die Bibel beschreibt. Die Bibel beschreibt das als eine himmlische Sprache, ein himmlisches Reden, was sich dann auf einmal offenbart. Und das Ergebnis ab da ist jetzt tatsächlich, was wir im Vers 8 in Apostelgeschichte 1 gelesen haben. Die Kraft ist auf einmal da und Gottes Geist ändert auf einmal alles. Wenn du weiterliest, dann liest du von der Pfingstrede von Petrus. Wer war Petrus? Erinnert euch vielleicht, Petrus war der Jesus dreimal verleugnet hat. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und Jesus hat es ihm sogar angesagt, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus war bitter enttäuscht von sich. Er hatte echt eine Krise. Vielleicht ein Burnout oder was auch immer. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 21, dass Petrus, obwohl er 3 Jahre mit Jesus ging und diese Dinge so gesehen und erlebt hatte, dass er dann davon wieder wegging. Wir lesen, dass er wieder zu seinem alten Job zurückgegangen ist. Er war wieder Fischer. Er hat die himmlische Berufung beiseite gelegt. Ich weiß nicht, was in ihm vorging. Dachte, ich bin nicht mehr würdig oder ich habe es vermasselt. Gott kann mich nicht mehr nutzen. Und es ist so schön, und ihr müsst das mal in Johannes Kapitel 21 lesen zu Hause. Er ist dann da am See und fischt. Und dann ruft ihn jemand vom Ufer und sagt, kommt her und winkt sie so her. Ne? Und dann denken sie, was ist das und so. Und dann fahren sie näher und Petrus auf einmal, es ist der Herr. Und Petrus springt aus dem Boot, hüpft ins Wasser und versucht irgendwie schneller ans Ufer zu kommen. Und Jesus hat dann Frühstück gemacht, gebratene Fische, und sie frühstücken erstmal. Und dann kommt diese Frage, dreimal Petrus, liebst du mich? Und für mich ist es wie so ein Versöhnungsfrühstück. Ich finde es so stark. Und er sagt, dann, Jesus sagt, dann hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und es wacht was mit Petrus in dem Moment. Ich glaube, dass ihn das befähigt hat, überhaupt wieder zu sagen, ja, ich nehme diese himmlische Berufung an. Und dieser Petrus, den vielleicht viele abgeschrieben hatten, wie wir das vielleicht manchmal machen bei Christen, die kämpfen oder gerade gefallen sind und eigentlich unsere Liebe, Gnade und Fürsorge brauchen Unser unterm Arm kaufen, unser Beten, die dürfen wir nicht abschreiben. Für die dürfen wir da sein. Und es heißt dann, dass an dem Tag aufgrund seiner Pfingstbotschaft sich 3000 Seelen bekehren und sich taufen lassen. Und ich finde das so der Hammer. Das ist so krass. Und es geht dann immer noch weiter. Die Einheit unter den Christen wird gestärkt. Sie fangen an, ihr Hab und Gut zu teilen. Sie helfen den Armen. Und es ist einfach genial, in der Apostelgeschichte dann zu lesen, was das alles bewirkt. Und ich bin überzeugt davon, es ist nur aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. Weil sein Geist ändert alles. Und ich stelle das bei so vielen Dingen im Leben auch fest. Ich habe gesagt, die Hauptaufgabe ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir selber dann, Zeugen sein sollen. Und da möchte ich auch im zweiten Teil der Botschaft von heute Morgen mit euch in den Korintherbrief reinlesen. Es gibt zwei Korintherbriefe in der Bibel, den ersten und folglich den zweiten. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 3, und da spricht Paulus, dass wir Botschafter sind. Das Geniale von der Pfingstbotschaft ist, dass eigentlich Pfingsten freisetzt von jeglicher Pflicht oder jeglichem Druck. Weil das Schöne ist, du musst es nicht bewirken. Hat jemand von euch schon mal ein Auto anschieben müssen, weil der Sprit alle war? Kommt kaum mehr vor, gell, mit all unseren elektronischen Helfern. Aber wenn der Sprit alle ist, dann müssen alle aussteigen und schieben. Heute rufen wir mit unserem Smartphone einfach den ADAC. Oder es passiert überhaupt nicht, weil der Tank immer gut gefüllt ist. Und für mich ist der Heilige Geist so ein bisschen das Benzin in meinem Tank. Und ich merke, es ist seine Kraft, die Dinge tut. Dass ich heute Morgen hier stehen darf und keine Angst habe, vor Menschen zu sprechen und das auch noch ein bisschen Sinn macht, was ich sage, ist nicht, weil ich so toll und klug bin oder weil ich so viel geübt habe. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und Paulus spricht es hier an die Korinther an. Er schreibt, vielleicht denkt ihr jetzt, wir wollen uns damit schon wieder selbst loben. Sollen wir euch etwa, wie es gewisse Leute tun, Empfehlungsschreiben vorzeigen oder uns solche von euch geben lassen? Damals war es sehr üblich, ein Empfehlungsschreiben mitzugeben einer Person, damit für die sich Türen öffnete. Oder man hatte einen Brief mit einem Siegel oder dergleichen. Und dann sagt Paulus hier, ich denke, ihr selbst seid der beste Empfehlungsbrief für uns. Paulus schreibt hier mit Leuten, mit denen er zusammen war, denen er Jesus gezeigt hat. Und es ging darum, ja, sind Leute jetzt für den Paulus oder gegen den Paulus? Und er sagt, hey, schaut euch doch selbst an, ihr seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er, Christus, ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Und dann sagt er, Jesus weiß auch, dass ihr selbst ein Brief Christi seid. Hast du dir schon mal überlegt, dass du vielleicht auch ein Brief Christi sein könntest? Dass dein Leben ein Brief Christi ist? Ein Empfehlungsschreiben, das Leute lesen können, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, wenn auch nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in eure lebendigen Herzen. Paulus sagt ja, ihr seid ein Empfehlungsbrief. Ihr seid etwas, was ich lesen kann, was ich anschauen kann. Für die junge Generation sagen wir vielleicht ein Empfehlungscartoon. Bilder, geht leichter, ne? Muss man nicht so viele Buchstaben verknüpfen. Aber dieser Brief ist da und der ist in eure lebendigen Herzen geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Paulus sagt, hey, der Geist Gottes war lebendig in euch und hat was bewirkt an euch, hat eure Herzen verändert. Die Menschen sehen das, die Menschen nehmen das wahr und du bist ein Zeugnis, sichtbar für alle. Vers 4 heißt es weiter, das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können. Was bei euch geschehen ist, das hat allein Gott getan. Gott hat es getan. Und wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sein Geist ändert alles. Und so oft versuchen wir es aus eigener Kraft, aber der Heilige Geist ist die göttliche Kraft und Energie von oben. So oft renne ich manchmal durch meine Woche und merke so, die Puste geht mir aus und ich bin müde und ich bin K.O. Und dann sitze ich da und dann schaue ich mich so von außen an und merke so, Christian selber schuld. War mal wieder fleißig, war mal wieder super, High Performer, haben wir wieder 12 Stunden für Quelltor gerissen am Mittwoch. Woo! Und ich habe meine stille Zeit beschnitten, nur ein Kapitel in der Bibel gelesen, weil es ja pressiert hat, die To-Do-Liste ja da war. Und dann gibt es andere Tage, da ist die To-Do-Liste genauso da und dann lege ich alles erstmal beiseite. Dann gehe ich ins Gebet, dann lese ich in der Bibel. Und dann lasse ich mir Zeit. Und es ist echt ein Lernprozess, es ist echt ein Lernprozess. Und dann bleibt die Liste erstmal liegen. Und dann, wenn ich Kraft getankt habe für den Tag, wenn ich im Geist Gottes bin, dann geht's los. Und dann reise ich den nächsten Mittwoch, schaue um 18 Uhr auf die Uhr, oh, schon fertig. Man kann 12 Stunden auch in 8 Stunden erledigen, wenn der Geist Gottes lebendig und wirksam ist in deinem Leben. Und das ist jetzt nur ein ganz praktisches Beispiel für einen selber. Von diesem mache ich es in eigener Kraft, versuche ich es selber zu reißen oder mache ich es mit Gottes Kraft. Und dasselbe jetzt aber hier in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums. Da heißt es dann im Vers 6 noch, durch ihn sind wir befähigt, euch das Evangelium zu verkündigen, den neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn die Forderungen des Gesetzes brachten uns den Tod, weil wir sie nicht erfüllen konnten. Der Heilige Geist aber führt uns zu einem neuen Leben. Er sagt, unser Leben ist ein Empfehlungsbrief. Und dieses neue Leben, diese Veränderung, die sollte eigentlich sichtbar sein in unserem Leben. Und das soll jetzt keinen Druck machen. Kein Druck, kein Ich muss oder Arbeit machen, sondern der Schlüssel ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, bei ihm anzuzapfen. Die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, aber die endet da nicht. Die Geschichte der Apostel und Jünger Jesu zieht sich seit 2000 Jahren durch die ganze Welt. Das Christentum ist mittlerweile die größte Weltreligion. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark ausgebreitet wie selten. Es gibt eine Statistik von 2022, dass sich weltweit jeden Tag im Jahr 2022 ca. 200.000 Menschen zu Jesus bekehrt haben. Im Jahr 2022 ist das Christentum schneller gewachsen als alle anderen Religionen. Das ist begeisternd. Das finde ich stark. Und ich glaube, wir könnten noch unzählige Kapitel dranhängen. Aber was ich sagen möchte ist, wir sind Apostelgeschichte Kapitel 29. Du bist Apostelgeschichte 29. Du bist Gottes Empfehlungsbrief. Du bist derjenige, der mit dem Geist Gottes jetzt gehen darf. Und er gestaltet dein Leben. Darf ich noch einen kleinen Abstecher machen? Yes, bitte. Meine Tochter ist mein größter Fan. Genau, ich habe vorhin schon gesagt, es ist wie die Benzin, es ist wie die Kraft in unserem Leben. Und ich habe was gefunden, das fand ich ganz stark, wo ich glaube, dass der Heilige Geist eigentlich der Katalysator in unserem Leben ist. Kennt ihr den Begriff Katalysator? Oder Katalyse vom Chemieunterricht. Entschuldigung, dass ich euch kurz zurückwerfe. Kurzer Backflash in den Chemiesaal. Katalyse ist das griechische Katalysis. Das bezeichnet in der Chemie einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Ich versuche das nochmal in anderen Worten auch zu erklären. Chemische Stoffe brauchen immer eine gewisse Umgebungstemperatur oder Möglichkeit, um zu reagieren. Und man nennt das auch Aktivierungsenergie bei einer Reaktion. Und jetzt nimmst du einen Katalysator, das ist ein Stoff, der diese Aktivierungsenergie runtersetzt. Das heißt, es ist gar nicht so viel Wärme oder so gar nicht so viel nötig, damit etwas geschieht. Ihr kennt zum Beispiel einen Katalysator vom Auto, ne? Jetzt denkst du gerade, hör, was macht denn der? Im Katalysator sind Stoffe fest verarbeitet und die Abgase werden dort durchgetrieben und dann wird aus schädlichen Abgasen, werden die chemisch so verändert, dass hinten weniger Schadstoffe rauskommen. Eine geniale Erfindung. Und das Interessante bei diesem Katalysator, jetzt denkt man ja, da muss ich doch irgendwas nachfüllen, damit der ständig arbeitet. Nee, es ist einfach eine chemische Reaktion. Die Gase gehen da so durch und gehen vorbei. Und das Interessante ist, das, was im Katalysator ist, das wird im Prinzip nicht aufgebraucht. Der geht schon auch mal, irgendwann kann der auch kaputt gehen und so. Aber im Prinzip wird es nicht aufgebraucht. Und ich fand dieses Bild interessant. Ein Katalysator ist in der Chemie ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Der senkt diese Aktivierungsenergie und dann geht es schneller los. Man macht es zum Beispiel in der Erdölindustrie. Erdöl, das rohe Erdöl, das wird durch chemische Reaktionen aufgespalten. Und damit beschleunigt man den Herstellungsprozess. Und ich fand es ganz interessant, ich hatte dann sowas auf YouTube, so eine Schule für Chemieunterricht. Ich hoffe, ich verliere euch jetzt nicht gleich alle. Seid ihr noch da? Ja, okay. Und da stand dann, dass ein Stoff will eigentlich reagieren, aber wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann ist es wie so eine Hürde oder so ein Berg, wo der Stoff rüber muss. Und dann hast du einen Katalysator und dadurch senkst du diese Aktivierungsenergie und es ist wie wenn die Hürde oder der Berg verschwindet und BOM, geht's los. Und es geschieht was. Und ich dachte mir, ist der Heilige Geist nicht so? Erstens, der Heilige Geist ist von seinem Volumen und seiner Kraft unbegrenzt, weil er Gott ist. Dann das Zweite, sobald der Heilige Geist in irgendeinem Menschen wirksam wird, geschieht was. Und ich erlebe das. Der Heilige Geist hat in meinem eigenen Leben mich von Ketten gelöst oder von Charakterschwächen geheilt. Der Heilige Geist hat meine Menschenfurcht genommen. Der Heilige Geist hat mich befähigt, Zeuge zu sein und zu sprechen. Und es ist nur möglich geworden durch ihn. Und dieser Berg der Menschenfurcht, der vorher da war, der ist weg. Diese Hürde, Zeuge zu sein, die ist weg. Und wir haben das gelesen in der Apostelgeschichte, durch seine Kraft werden wir Zeugen sein. Paulus sagt an die Epheser, ich bitte Gott, dass er euch an seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und Jesus selbst sagt, mit mir ist der Geist des Herrn, weil er mich gesalbt und berufen hat, Armen frohe Botschaft zu bringen, Gefangenen Freiheit, Blinden, dass sie sehen und Unterdrückte, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Sein Geist ändert alles. Ich will euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen, trösten wird, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und mein Zeuge sein. Ich habe das mal kombiniert mit Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich will euch jemanden senden, der euch begleitet. Mit dem Heiligen Geist bist du nicht alleine. Jesus konnte hier auf Erden nicht mit jedem sein. Ich bin dankbar, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, weil dadurch der Geist Gottes kommen konnte, der in jedem Gläubigen sein konnte. Ich will euch jemanden senden, der euch tröstet. Wer braucht Trost ab und zu? Okay, ein paar ehrliche Hände, danke. Ich will euch jemanden senden, der euch stärkt. Wer braucht Kraft? Ich will euch jemanden senden, der euch befähigt, Zeuge zu sein. Amen. Amen. Wie dieses neue Leben im Heiligen Geist ganz praktisch aussieht, das wollen wir uns nächsten Sonntag weiter ansehen. Nächsten Sonntag ist das Thema das Benzin in deinem Tank. Herzliche Einladung dazu. Und was wir aber heute machen möchten, und ich möchte dich bitten, dass du die Anbetungsmusik einspielst, und ich möchte den Mike nach vorne bitten, wir wollen für euch beten und euch segnen. Wir haben gesprochen, dass das Pfingstfest ist der Tag, an dem der Geist Gottes auf die Gläubigen herabkam. Und die Bibel sagt, dass jeder, der darum bittet, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen, dem gibt Gott sie gerne. Die Bibel zeigt uns, wir dürfen bitten, wir sollen bitten dafür. Und ein Ergebnis davon ist, dass wir zum Beispiel in diesen neuen Sprachen sprechen. Ein anderes Ergebnis ist, dass Gott die Dinge tut, die ich schon gerade besprochen hat. Und ich muss sagen, das ist ein Geschenk Gottes, das er gerne gibt, das für dich da ist. Und vielleicht hast du es auch schon empfangen. Wir beten gerne nochmal für dich neu, einfach neu dich zu segnen und zu salben, einfach, dass die Kraft Gottes wirklich in deinem Leben wirksam und real ist. Falls du es noch nie erlebt hast, dann möchte ich dir Mut zusprechen, trotzdem zu Mike oder mir nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Ich habe vorhin erzählt von diesem Kampf, den ich selber persönlich habe, wenn ich durch Tage gehe ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Geschenk Gottes, das möchte Gott so gerne uns geben. Und ich glaube, es gibt nicht viel Traurigeres auf dieser Erde als ein Christ, der ohne die Kraft des Heiligen Geistes lebt. Es ist wichtig, dass dein Herz bei Jesus ist, du dich bekehrst. Es ist wichtig, dass wir im Wort sind. Und es ist wichtig, auch die Kraft des Heiligen Geistes übernatürlich zu leben. Genau. So, wer möchte, ihr könnt gerne, wir stellen uns extra an die Seiten, dann ist das nicht so offensichtlich. Ihr könnt zu Mike oder mir kommen. Wolltest du noch was sagen, Mike? Oder? Okay. Dann kommt gerne nach vorne. Dann haben wir jetzt eine Zeit des Gebets. Wenn du nicht nach vorne kommst, dann bete einfach in Sprachen auf deinem Platz für diejenigen, für die gebetet wird.
Presence go before you and behind you and beside you all around you and within you. He is
Vater, danke, dass du jedes einzelne Gebet erhörst und dass du auch die Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig bist in unserem Leben. Wir sind nicht allein. Danke dafür. Amen. Amen. Super. Ich liebe euch, Gemeinde. Ich danke euch für eure Geduld und Gebete, wenn wir solche Zeiten haben im Gottesdienst und wir hier vorne für Menschen beten. Das ist was ganz Wertvolles, dass ihr da mitgeht, dass ihr damit dabei bleibt und es tragt. Ein Gebet hier vorne für eine Person kann ein Menschenleben von links nach rechts drehen. Einfach sein Geist ändert alles. Und es ist super, dass ihr da vom Herzen so dabei seid in diesen Gebetszeiten.